Börsenradio Network AG.
Ja, gerade als Risikomanager. Denn genau das ist ein ganz entscheidendes Risiko, nicht dabei zu sein, wenn Gewinne erzielt werden.
Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter und bei all dem Risikomanager.
Andi Groß von börsenradio.de, die Stimme von Börsenradio. Und ich bin Moderator und ich freue mich immer auf diese Termine. Martin Weinrauter, ein Monat muss ich jetzt warten. Zeit für einen neuen Börsendurchblick. Und damit wir gemeinsam so ein bisschen anknüpfen können an unser letztes Gespräch vom Juni, habe ich nochmal reingehört in die Aufzeichnung. Was hat uns da beschäftigt und was ist heute eigentlich immer noch so relevant wie vor einem Monat? Die Aktienmärkte sind ja aufgrund von Zollkapriolen des US-Präsidenten im ersten Halbjahr abgestürzt, so richtig über die Klinge gesprungen, haben sich aber anschließend wieder erholt, nachdem die Zolldrohungen zugunsten einer Verhandlungspause auf Eis gelegt worden waren. Diesen Text könnte man da eigentlich jetzt wieder verwenden. Also was von diesen Turbulenzen aus dem ersten Halbjahr bleibt, das ist der schwache US-Dollar gegen eigentlich alle wichtigen Währungen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nochmal nachhören wollen, was Martin Weinrauter vor einem Monat gesagt hat über die Möglichkeit und die Unmöglichkeit des Umgangs mit Währungsveränderungen, dann kann man das gerne tun im Juni. Börsendurchblick immer zu sehen und zu hören, überall dort, wo es Podcasts gibt und in der Mediathek von Börsenradio. Aber die Fragen von gestern müssen ja nicht die Fragen von heute sein und deswegen stelle ich jetzt diese Frage. Herr Weinrauter, nach der langen Vorrede, welche Zahl ist denn heute im Juli für Sie der Hingucker?
Ups, es gibt eine ganze Reihe von spannenden Geschichten, aber wir sind am Anfang und fangen wir doch als Warm-up mal mit einem nicht ganz so aufregenden, aber ich muss sagen, für mich total interessanten Zahlenvergleich an. Einmal haben wir den S&P 500 seit dem Jahresanfang plus, ich habe es heute Morgen nachgesehen, plus 8,36%. Und dann haben wir den Stock 600, den großen europäischen marktbreiten Index seit Jahresanfang, plus 8,27%.
Sie sagten interessant, aber nicht ganz so aufregend, dieser Zahlenvergleich. Also wären wir jetzt irgendwie beim Sport, beim Pferderennen vielleicht, dann könnte man sagen, der S&P 500 hat im Ziel die Nase vorn gehabt. Mehr ist es auch nicht, also eine Nasenlänge Abstand, oder?
Stimmt, also man braucht fast Zielfotografie, liegt wirklich nicht viel dazwischen. 8,36, 8,27. Aber schaut man mal genauer hin, ist natürlich die Vorgeschichte interessant. Und wäre ich jetzt, gehen wir mal in die Geschichte mit dem Galopprennen rein. Wäre ich jetzt der Rennbahnkommentator, dann hätte ich diese Speedleistung des S&P 500 im Zieleinlauf schon lautstark gefeiert. Denn der S&P 500, auch wenn er heute die Nase vorn hat, kam von richtig weit hinten aus dem Feld und hat einen großartigen Turn of Foot gezeigt. Im vergangenen Monat hat der Stock 600 1,53% Performance gezeigt und der S&P 500 plus 4,77. Das ist schon ein richtiger Unterschied.
Ja, auf der Außenbahn nimmt der S&P 500 den langen Weg am Feld vorbei und setzt sich eingangs der letzten Runde an die Spitze. Denn nicht vergessen, ist ja erst Halbzeit, Herr Weinrauter. Ne? Aber Turn of Foot, ein großartiger Turn of Foot, diesen Begriff, den kannte ich bislang gar nicht. Also zumindest in einem Börsenradio-Interview ist der mir nicht begegnet. Es geht also um Pferderennen und offensichtlich um einen Fachbegriff in diesem Pferderennen. Erläutern Sie doch bitte mal ganz kurz, was ist Turn of Foot?
Turn of Foot beschreibt die Beschleunigung eines Pferdes im Zieleinlauf. Es gibt Pferde, es ist wie an der Börse auch, aber ich bleib mal bei den Pferden. Es gibt Pferde, die können tatsächlich lange und konstant ein hohes Tempo gehen. Man nennt das Steher. Die halten das durch. Und an der Börse würde man sagen, das, was sie zeigen, ist ein echt stabiler Trend. Dann gibt's Pferde, die können so richtig gut beschleunigen. Und der S&P 500 hat im Vergleich zum Stock 600 im vergangenen Monat so richtig Gas gegeben. Auf der Rennbahn würde man da von einem Speedpferd reden.
Jetzt ist natürlich so, nicht, dass die Zuhörer da sagen, oh, jetzt unterhalten die sich in einem Börsenblock über das Thema Pferderennen. Also bleiben wir mal wieder bei den Zahlen. Also
machen wir mal. Können wir mal echt machen? Da gibt es echt, muss ich jetzt echt sagen. Also ich glaube, wenn ich mir das war jetzt Zufall, aber wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, ui, da gibt es richtig spannende Dinge, die passen und nicht passen. Wir heben uns das mal auf Schublade zu.
Okay, also quasi in den Ideenspeicher geschoben. Ja. Aber nochmal zurück zu den Zahlen. 8,36% und 8,27% seit Jahresanfang. Also Das ist doch kein Unterschied. Galopper hin oder her oder Zielfoto hin oder her, das ist doch nicht relevant.
Dieser Unterschied spielt tatsächlich mit Blick auf Börsen absolut keine Rolle. Wir sind ja nicht auf der Rennbahn, wo häufig ein Wimpernschlag über Sieg oder Niederlage entscheidet. Aber kommen wir doch mal zum Unterschied, denn der Euro ist gegenüber den US-Dollar seit Jahresanfang um 15,25% gestiegen. Sie hatten das eben im Intro schon auf den Punkt gebracht, das war auch Thema vor einem Monat. Diese Währungsbewegung hat also bisher seit Jahresanfang den Unterschied ausgemacht. Einmal für die europäischen Investitionen in den USA, dann aber auch für die US-Investitionen in Europa. Und die Frage des ersten Quartals in 25, ich kann mich noch erinnern, steht Europa vor einer Renaissance? Das war unsere Frage.
Ich kann mich auch dran erinnern. Das war Februar, muss das gewesen sein. Europa lag mit einer Performance von etwa 8% vorn. Die USA weit dahinter, gerade mal plus 4%. Also das war ja so ein Thema, was ist denn da jetzt los? Das ist ja alles umgedreht. Also die Börsenwelt steht auf den Kopf. Sonst haben wir immer gedacht, die USA sind das Maß aller Dinge, vor allen Dingen Performance-Dinge. Man musste in den USA investiert sein. Sie hatten damals mit einem Blick aus dem Fenster geantwortet und den ja so frühen Kranichzug über Königstein als Beispiel herangezogen. Mit allen Konsequenzen, die da so früh kommen, ja, die wissen vielleicht was übers Wetter oder die erfrieren, weil sie zu früh dann da sind. Ne?
Ist tatsächlich diese Frage, holen die sich bei einem Kälteeinbruch kalte Füße oder hatten sie recht mit ihrem Frühstart? Und es ist schon interessant, was am Ende bei solch einer Entscheidung manchmal wirklich entscheidend ist. Etwas, was man manchmal vorher überhaupt nicht weiß. Denn es war ja damals richtig und ich kann mich erinnern, wir haben gefragt, ist das jetzt die Zeit von Europa? Kommt jetzt Europa und geht Amerika den Bach runter? Und es erschien mir einfach zu früh, einen finalen Abgesang auf die Wirtschaftskraft der USA anzustimmen oder auch auf die Big Techs in Amerika. Die US-Aktienkurse haben tatsächlich seit Mitte Februar ihren Rückstand im Vergleich zu den europäischen Aktien nicht ausgebaut, sondern sie haben wieder aufgeholt. Wir haben eben die Speedleistung gesehen. Stand heute also sogar mit der Nase vorn in der Betrachtung seit Jahresanfang. Und dennoch war dieser Wechsel nach Europa damals richtig. Den Unterschied haben aber nicht die Aktien ausgemacht, sondern das war die Währung. Was damals allerdings die wenigsten auf der Rechnung gehabt haben dürfen. Also, per Saldo, die frühen Kraniche hatten recht.
Ja gut, es gibt auch den alten Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber wer waren denn die Kraniche, die da im Februar so früh losgeflogen sind?
Also man konnte es hinterher schon gut nachvollziehen. Es waren tatsächlich smarte US-Investoren. Und ihr Gewinn lag zunächst auf der Aktienseite. Und ich denke, das war auch zunächst mal die primäre Motivation. Die europäischen Aktien liefen in dem Moment mit diesem Startschuss der Großinvestoren aus Amerika einfach besser als die US-Aktien. Doch der entscheidende Profit wurde am Ende auf der Währungsseite erzielt.
Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also dieses Thema Pferderennen, um nochmal gedanklich dahin zurückzukommen. Wir haben einen Zieleinlauf, wir haben jetzt da ein Finish-Foto, Nase vorn und haben dann beide festgestellt, das gilt ja nicht fürs Leben, das gilt ja nicht für die Börse. Das sind ja Themen, die dann immer weitergehen. Ja, da wäre das Rennen nicht vorbei an der Ziellinie. Das ist ja im Sport die Besonderheit. Aber es geht da jetzt auch weiter. Und diese Aufholjagd, die Sie jetzt beschrieben haben, der US-Märkte, diesen Spurt, vielleicht Zwischenspurt oder wie auch immer, ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass das Geld doch wieder zurückfließt in Richtung USA?
Also am Ende ist es so, dass Geldströme die Kurse ausmachen, denn Kaufinteresse, starkes Kaufinteresse treibt nun mal die Kurse. Und es ist tatsächlich so, dass die Zuversicht an den US-Börsen zurück ist. Am Jahresanfang, schaut man zurück, fühlte man sich in Amerika regelrecht unangreifbar. Man hat wirklich geglaubt, wow, jetzt geht hier bei uns die Post ab, Deregulierung, Steuersenkung, Präsident, der uns alle Probleme vom Hals schafft. Uff. Das Ganze wurde dann durch zwei Schockmomente an den Märkten ins Wanken gebracht. Erst DeepSeek, diese chinesische KI, die anscheinend mit wenig Mitteln Großes hervorgebracht hat. Und damit die großen US-Wachstumsstories der Gigatechs mit der KI-Geschichte und den Chips von Nvidia in Frage gestellt hat. Das war so der erste Rüttler. Und dann die Zollkapriolen des US-Präsidenten. Machen wir uns nichts vor. Zölle sind nichts, was den Wohlstand weltweit fördern kann. Sie sind negativ.
Sagen viele. Gut, Trump ist eine andere Meinung. Der liebt dieses Wort, dieses Tariffs. Das schönste Wort im Dictionary, hat er mal gesagt.
Irgendwie Kassen.
Und offensichtlich sehen Anleger das ja auch ähnlich, oder? Warum sonst hätte der S&P 500 dann neue Rekordhochs erreicht?
Also wenn die Zölle die Kassen füllen, muss man sich fragen, aus welchen Taschen sie denn kommen. Und das ist natürlich ein eigener Gedankengang, den man auch mal hinterhergeht. Aber drehen wir mal die Zölle nicht zu weit, sondern schauen wir einfach mal auf den S&P 500 und sein Allzeithoch. Es ist ein Mix aus mehreren Zutaten. Zunächst mal, das klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, ist es ein Gewöhnungseffekt an Zölle, an Willkürherrschaft. Man hat sich tatsächlich in dieser kurzen Zeit seit Jahresanfang an so etwas gewöhnt. Und es scheint, und ich sage wirklich bewusst scheint, nicht so schlimm zu sein, wie es zwischendurch mal gedacht war. Und man sieht auch die handfesten Folgen, nämlich steigende Preise, noch nicht im Alltagsleben der US-Amerikaner. Das ist sicherlich einer der Bestandteile, der zu den steigenden Kursen und den Allzeithochs beiträgt.
Gewöhnungseffekt, das ist mir ein bisschen dünn. Reicht das tatsächlich als Begründung für neue Hochs?
Nein, das reicht nicht. Es sind auch Erwartungshaltungen auf der Zahlenebene. Zölle gehen zunächst häufig zulasten der Exporteure. Sie warten ab, wie sich das Preisgefüge in Amerika verändert. Denn sie haben Bedenken, wenn sie zu früh reagieren und ihre Preise anheben, Marktanteile an US-Produzenten zu verlieren. Es geht also zunächst erstmal zulasten ihrer Marge und kommt bei den Konsumenten noch gar nicht so sehr an. Denn diejenigen, die es trifft, sind ja vielfach jedenfalls zunächst mal internationale Akteure. Aber wir reden ja hier von der Performance der US-Titel. Es ist also im Moment ein Spiel auf Zeit der Exporteure und Importeure, die Nachteile für sich in Kauf nehmen, bevor sie einfach wissen, woher der Wind weht und wohin der Hase läuft an den Märkten, bevor die Preise dann hochkommen. So, und in diesem Spiel auf Zeit werden zunächst die US-Hersteller profitieren, bei denen der Druck durch die nun teurer werdenden Importe geringer wird. Klare Sache. Das könnte als Argument pro amerikanische Aktien angesehen werden. Und ich glaube, eine andere Sache ist noch wichtiger. Zudem steigt der relative Wert der international erzielten Gewinne von US-Unternehmen durch die Dollarschwäche. Wenn ein amerikanisches Unternehmen in Europa Gewinn erzielt, dann ist dieser Gewinn in Euro, wenn ich ihn wieder umrechne in US-Dollar, 15% mehr wert. Zudem, und das ist, denke ich, wichtig, wenn man sich das anschaut, laufen aggressive Investitionsstrategien am US-Markt. Käufe auf Kredit. Vor allen Dingen wird das heutzutage umgesetzt über gehebelte Index-ETF. Man nimmt da gar nicht mehr großartig einen Kredit auf, sondern man nimmt einfach einen gehebelten Index-ETF und hat seinen Kredit dann dabei. Und das Prinzip ist, und es ist wichtig, ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal einen derart langen Lauf, zum Beispiel des Nasdaq, über seiner 20-Tage-Linie gesehen zu haben. Diese Strategien laufen und laufen und laufen also im Moment, ohne dass sie in Frage gestellt werden. Es wurde lange Zeit kein Stop ausgelöst und die Dynamik ist nach oben enorm dabei.
Also ein Steher, könnte man sagen. Wird aber auch nicht ewig so weitergehen. Auch ein Steher, der muss mal in den Stall.
Muss mal Luft holen am Ende. Also ohne jetzt wirklich, obwohl das ist ein schönes Stichwort, ewig, ja. Also ohne jetzt eine Debatte vom Zaum brechen zu wollen, was Ewigkeit bedeutet. Schönes Thema. Nein, die Antwort lautet nein. Aufgrund all dessen, was wir bisher erlebt haben, vermute ich mal, wir beide, sollten wir davon ausgehen können, dass die Kurse des Nasdaq nicht ewig über der 20-Tage-Linie bleiben werden.
Ja, und was passiert? Wenn es passiert, wenn die Kurse ihren so stabilen Nasdaq-Kurzfrist-Aufwärtstrend brechen?
Dann wird es lebhaft auf der Downside.
Und was mache ich jetzt? Sollte man nicht jetzt schon mal reagieren, rausgehen? Weil wir haben ja jetzt Rekorde. Ist es nicht so, dass Aktien letztlich immer abstürzen von Allzeithochs?
Ja, das tun sie. Aber eben nicht von jedem Allzeithoch, sondern nur von einem einzigen Allzeithoch. Und wo ist das? Das ist die Frage. Es kann vor diesem einen Allzeithoch schon 100 neue, weitere Allzeithochs gegeben haben. Wäre es so, dann wäre in 99 Fällen auf ein Allzeithoch ein neues Allzeithoch gefolgt. Und nur ein einziges Mal wäre das Allzeithoch tatsächlich der Wendepunkt gewesen. Das ist das Problem.
Und die Lösung des Problems, jetzt den Risikomanager seines Vertrauens anzurufen. Was bedeutet das für Sie als Risikomanager?
Zunächst mal um 180 Grad gedreht argumentiert, dass es ein enormes Risiko ist zu verkaufen, weil der Markt auf einem Allzeithoch steht. Allzeithoch sind Marktphasen, in denen Gewinne gemacht werden. Die gesamte Performance der Märkte wurde in Zeiten von Allzeithochs erzielt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Es kann überhaupt nicht anders sein. Alles andere sind nur Recovery-Phasen, also Zeiten, in denen der Markt Verluste aufholt. Und das Problem daran ist, wenn wir vorher alte Hochkurse gesehen haben, Verlustphase, Markt geht runter, in der Recovery kommt der Markt hoch, dann können wir uns das genau vorstellen in dieser Recovery. Denn wir haben diese alten Höchstkurse ja gesehen, wir kennen die. Aber wenn wir auf dem Bereich von Allzeithoch sind, wenn es in Terra Incognita geht, dann haben wir diese Kurse noch nicht gesehen und wir können uns das nicht vorstellen. Erst dann, wenn es bereits passiert ist, können wir uns das vorstellen. Das ist unser Problem mit Allzeithochs.
Also das heißt für die Anleger, auch für die Anlegerpsychologie, wenn man auf Dauer Gewinne erzielen will an den Märkten, dann muss man es ertragen, aushalten, die Hochphasen, so ein Allzeithoch und eben nicht zu früh rausgehen.
Ja, man kommt nicht dran vorbei.
Okay, das sagen Sie jetzt als Risikomanager.
Ja, gerade als Risikomanager. Denn genau das ist ein ganz entscheidendes Risiko, nicht dabei zu sein, wenn Gewinne erzielt werden. Aber auch umgekehrt wird hier ein Schuh draus, weil wir als Risikomanager wissen, dass die eigenen Algorithmen reagieren werden, wenn es runtergeht und dass wir dann verkaufen werden, können wir natürlich auch im Aufwärtstrend bleiben.
Aber Herr Weinrauter, das Timing, ja, kommt man dann nicht manchmal zu spät oder hat das Gefühl, zu spät zu kommen und ach, hätte ich doch früher verkaufen können?
Ja, selbstverständlich, das ist die Konsequenz. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Wenn man Gewinne erzielen will, muss man im Markt sein, wenn die Kurse steigen, auch und gerade in Zeiten von Allzeithochs. Wenn man aber in den großen Abwärtsbewegungen der Märkte an den Seitenlinien stehen und gelassen zuschauen will, dann muss man verkauft haben. Perfekt für diese Strategie sind Marktphasen wie das vergangene Jahr. Die US-Märkte stiegen und stiegen, Stehermodus. Man brauchte einfach nur drin bleiben. Genauso perfekt sind natürlich Marktphasen, in denen es runter und runter und runter geht. Die richtig großen Dinger. 1987, 2000, 2008.
Klingt so einfach. Wo ist das Aber? Wo ist der Haken? Es gibt doch immer einen Haken, ein Aber.
Naja, der Haken ist, der Markt stürzt ab, wir gehen raus und der Markt fällt anschließend nicht weiter. Er bildet keinen Boden aus und er gibt uns auch keine Zeit, um in aller Ruhe zurückkommen zu können. Er dreht von jetzt auf gleich aus dem Absturz in den Anstiegmodus. Wir müssen dann wieder rein in den Markt, aber wir werden dann immer eine Performance-Lücke haben. Wir hätten dann strategisch alles richtig gemacht, aber hätten wir nichts gemacht, oder hätten wir sogar unten gekauft mit Geld aus Verkäufen, die zuvor bei hohen Kursen erfolgten, hätten wir antizyklisch agiert in solch einem Marktumfeld, dann wäre das in diesen Marktphasen, wo es keine langen Trends anschließend gibt, weder nach oben noch nach unten, in denen es einfach nur Schockwellen nach unten hin gibt, aber keine Abwärtstrends, dann wäre das die erfolgreichere Strategie gewesen.
Hätte, wäre, wenn... Das Dilemma ist doch nicht zu lösen, oder? Weil sich die Konsequenzen geradezu zwingend von allein ergeben. Wie gehen Sie damit um?
Also halten wir fest, beides kann richtig sein. Es hängt davon ab, in welchem Muster die Kurse verlaufen. Und genau das kann man nicht wissen. Keine Chance. Man kann aber strategisch darauf reagieren. Wer in den großen Abwärtstrend der Märkte an den Seitenlinien stehen will, der muss verkaufen und kaufen anschließen. Und der muss es diszipliniert machen. Der darf sich nicht von Emotionen anstecken lassen. Und er muss auf jeden Fall nach einem Verkauf in den Markt zurückkommen. Das alles ist höchst anspruchsvoll und es erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Denn das, Disziplin, ist der alles entscheidende Faktor über Wohl und Wehe. Sonst funktioniert das nicht. Jetzt andererseits auf die andere Seite. Wer sich andererseits sicher ist, dass er jeden Marktrückgang aushalten kann, komme, was wolle, jede Geschichte aushalten kann, jedes Ausmaß halten kann, DAX -75%, Nasdaq -85%. Ich habe beides erlebt, ich habe drin gesteckt und es ist haarsträubend, wenn man dann nicht an den Seitenlinien steht und nicht zuschaut. Aber sei es drum, wer das aushält, wer das glaubt auszuhalten, der bleibt entweder im Markt oder noch ein bisschen cooler, verkauft, wenn es heiß nach oben geht und kauft dann mit dieser Liquidität, die man natürlich haben muss, weil man sonst ja nicht kaufen kann. Dann, wenn der Markt so richtig schwach ist und ich kenne jemanden, der hat tatsächlich am 4. April gekauft, konnte kaufen, weil er die Liquidität auch vorgehalten hat in dem Moment.
Wer war das?
Andere Geschichte, erzähle ich beim nächsten Mal.
Ah, Sie haben was vor.
Gut möglich.
Okay, andere Geschichte dann für die kommenden Börsendurchblicke. Aber ich hatte ja schon eingangs festgestellt, heute ist eben heute und um das auf den Punkt zu bringen, um die beiden großen Möglichkeiten und die Konsequenzen auf den Punkt zu bringen, mussten sie mal ausholen, mal rechts, mal links, mal auf die Galopperbahn gehen. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage aller Fragen. Wie gehen Sie damit um?
Mit dem Dilemma. Antizyklisch und prozyklisch. Zwei Begriffe aus dieser Ecke, mit denen man es gut beschreiben kann. Beides ist richtig, beides ist nicht falsch. Beide Möglichkeiten sind sinnvoll. Man muss allerdings eines tun, egal welchen Weg ich gehe. Man muss diese Möglichkeiten konsequent durchziehen. Lassen Sie mich dafür ein Bild gebrauchen. Das eine, ich nehme jetzt mal das Bild, ist eine Tour durch das Hochgebirge. Kleidung und besonders die Schuhe sind wichtig. Das andere ist ein Strandspaziergang. Sie wollen nicht mit der Ausrüstung für Hochgebirgstouren an einem Karibikstrand entlanglaufen. Und auf der anderen Seite wäre es absolut lebensgefährlich, in Badehose und barfuß oder mit Flipflops im Hochgebirge unterwegs zu sein.
Habe ich beides übrigens schon gemacht.
Nee, jetzt, oder?
Ja, auch das ist eine andere Geschichte. Aber das war noch lange vor Internet und Reiseinfluencer und so weiter. Aber wenn man das jetzt machen würde und vielleicht auch ein Stück weit inszenieren würde mit den Reiseinfluencern, also mit der Mount Everest-Ausrüstung irgendwo am karibischen Strand oder ja am Mount Everest mit Birkenstock rumzulaufen, also das gäbe Klicks, oder?
Schon, aber es wäre fake. Niemand, der vernünftig agiert, würde so eine Nummer real durchziehen. Never ever.
Okay, dann bin ich der Unvernünftige. Aber ja, wir verstehen, das stimmt schon. Also Bilder sind nun mal sehr, sehr eindrücklich. Und wir haben eine Frage, die noch nicht abschließend beantwortet ist. Wie gehen Sie damit um?
Am Ende gibt es einen Schlüssel, der passt fast immer. Diversifikation. Und meine Antwort darauf ist an dieser Stelle, mit welchem Anteil meines Geldes möchte ich draußen sein, wenn es kracht? Früher oder später wird es krachen. Auch wenn wir jetzt 17 Jahre lang nicht wirklich ernst gemacht haben an den Börsen, obwohl zwischendurch schon mal haarig war, aber es wurde nicht wirklich ernst. Aber das konnte man ja auch zwischendurch nicht wissen. Und wenn ich genau das weiß, dass ich mich mit einem bestimmten Teil meines Geldes auf der sicheren Seite wohlfühlen werde, weil ich an der Seitenlinie stehe, wenn es ernst wird, dann kann ich auch sagen, mit welchem Teil meines Geldes ich im Risiko bleiben werde, komme, was wolle.
Und was ist das? Ein Viertel, ein Drittel, ein Halb?
Es ist total individuell. Es gibt die gesamte Bandbreite von 100% auf jeder Seite, komplettes Risikomanagement, komplett ohne Risikomanagement oder die Aufteilung. Das ist völlig individuell. Bin ich jemand, und das ist die Frage, die ich mir wirklich stellen muss und ich brauche auch dafür eine belastbare Antwort, bin ich jemand, der nur im Hochgebirge unterwegs sein kann, weil ich Strandspaziergänge spätestens nach einer halben Stunde langweilig finde? Oder bin ich derjenige, der es genießt, ganz relaxed am Strand zu sein und zu bleiben und ab und zu mal eine kleine Runde schwimmen zu gehen? Oder bin ich der, der tatsächlich beides mag? Urlaub, alles aber zu seiner Zeit. Bei der Kapitalanlage, mit den Anteilen meiner Anlagen, die dafür vorgesehen ist, ist es am Ende genauso.
Und wie ist es jetzt bei Ihnen? Kommen wir damit zum Schlussstatement. Ist es das Hochgebirge? Ist es der Strandspaziergang? Hin und wieder mit einer Badeeinheit dann unterbrochen. Wie ist Ihr Cross-Atlantik-Modell jetzt aufgestellt?
Jetzt im Moment ganz konkret 60% Europa, 40% Amerika und damit auch US-Dollar. Und dieser US-Dollar ist der Grund, warum es nicht pari steht, weil die Wertentwicklung war ja praktisch gleich. Aktienquote dabei jetzt insgesamt aus Risikomanagementgründen 75% der Maximalquote. Und nochmal davon 60 Europa, 40 Amerika und Dollar.
Und das ist jetzt die richtige Antwort?
In dieser Konstellation der Märkte und in der Folge der gegebenen Marktverläufe seit Jahresanfang für eine Strategie, die ihre Position zwischen den USA mit dem Dollar und Europa verlagert und die konsequent an die Seitenlinien geht, wenn die Märkte schwach gehen, ist diese Aufstellung tatsächlich die 42. Das ist die richtige Antwort.
Ist nicht wahr? Haben wir hier einen Anhalter, der durch die Galaxis unterwegs ist. Also die 42, wer schon mal per Anhalter durch die Galaxis unterwegs war mit Douglas Adams, der weiß, das stimmt immer. Das ist immer die richtige Antwort. Und hier wie dort bleibt die Frage nach der richtigen Frage, die zur Antwort passt. Und das haben wir heute herausgearbeitet. Strand oder Hochgebirge, entweder oder sowohl als auch. Der Dreh- und Angelpunkt ist es, zu wissen, auf welchen Wegen man unterwegs sein will oder Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unterwegs sein wollen und dies dann auch konsequent zu tun. Wer nicht alleine gehen will, der vertraut sich einem erfahrenen Wanderführer an, wie zum Beispiel dem Risikomanager Martin Weinrauter. Danke fürs Interview.
Gerne.
Das war Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.